Hallo, zu GT Talk. eine Folge, die heißt Spiele, für die wir als Kinder zu dumm waren. Und das ist eine.
Falsch. Spiele, für die wir früher zu dumm waren. Bist zu
Na
dumm, den
schön.
Titel vorzulesen. Das steht da oben.
Ich weiß. Hallo, mein Name ist Michael Obermeier. Ich bin zu dumm für Loom. Und neben mir ist mein lieber Kollege Daniel Veit, der zu dumm für alles andere ist. Grüß dich,
Hallo.
Daniel.
Immerhin
Hallo.
beherrsche ich Loom aus dem FF.
Und da hört es bei mir schon aus. Sollen wir gleich über Loom sprechen?
Müssen euch die ganze Zeit dumm schauen, wie so Upper Class Twit of the Year.
Das hören unsere Podcast-Hörer. Die können hören, wie unsere Gesichtsmuskeln entgleisen. Achtung.
Ihr könnt euch einfach vorstellen, dass wir dumm aussehen. Wo wir schon bei
Frag mich
Martin
über.
und Michi, Entschuldigung, was?
Frag mich über Loom.
Michi, du warst also zu dumm für Loom. Erzähl doch mal.
Ich habe in der Folge die ersten Spielebegegnungen schon erklärt, dass ich gerne LucasArts-Spiele gespielt habe und habe mich da non-chronologisch durchgearbeitet und irgendwann hatte ich dann auch Loom. Ich hatte nämlich mal so eine Sammlung dann, wo irgendwie mehrere LucasAdventures drin waren, also auch eine richtige gekaufte Sammlung und da war auch Loom drin und ich bin bei Loom nie über den Anfang hinausgekommen, weil ich bis gerade eben dachte, dass man dafür Noten kennen muss, um dieses Spiel zu spielen. Also, dass man halt, weil das Interface, müssen wir zu so erklären, hat nicht dieses übliche nimm, benutze sie an, also dieses Verben-Prinzip, sondern man hat alles irgendwie über das Nachspielen von Melodien gemacht und ich habe das als Kind nicht geschnallt, wie das funktionieren soll. Also, und Daniel sagt, das wäre eigentlich voll einfach gewesen. Daniel erklärt, warum das voll einfach gewesen wäre.
Ist es auch. Es hat sogar verschiedene Schwierigkeitsgrade und bei Loom ist tatsächlich das Interface so, dass der Hauptcharakter Bobbin Threadbare, der hat einen langen Zauberstab und auf dem kann er Melodien spielen. Und jede Aktion im Spiel ist eine Tonfolge von vier Tönen, die aber nie besonders komplex sind. Es kommen auch im Laufe des Spiels neue Töne dazu. Und zum Beispiel gibt es eine Melodie für Öffnen und ich glaube, das sind so die ersten vier Töne einfach nacheinander. Also es ist ein bisschen so Senso-mäßig, falls du das noch kennst, dieses Merkspiel mit den Tönen und den Tasten aus den
Nee, habe
80ern.
ich vergessen.
Also du hast zum Beispiel für Öffnen hast du halt die Töne C, D, F, G, Dü, 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 Dü.
Ja,
Und
aber
Schließen?
das ist doch hochkompliziert.
Nein, ist es nicht, weil das nur eine
Doch, das
Tonfolge,
ist aber nur
es
für
ist eine
solche.
Folge von vier Tönen und von vier Farben. Du kannst dir das auch in Farben, also du kannst dir auch merken, irgendwie Öffnen ist blau, rot, gelb, grün zum Beispiel. Und der Gag ist, Schließen ist dann das gleiche rückwärts. Also die, du, du, du.
Aber
Und das
warum steht da
ist,
nicht einfach öffnen und schließen? Das ist
weil
viel
das
zu
gerade der Gag ist
kompliziert.
und das macht das ganze Spiel total interessant, weil du über dieses System sehr kreativ denken musst, wie du denn die Rätsel löst. Also welche von deinen Eigenschaften, die du denn hast, und das ist eben nicht nur öffnen, schließen, nehmen, benutzen, sondern auch andere Sachen, zum Beispiel wachsen lassen oder schrumpfen lassen oder irgendwas ausleeren oder irgendwas voll machen mit Flüssigkeit, dass du eben solche kreativeren Aktivitäten nutzen musst, um durchs Spiel zu kommen. Und das Spiel ist wirklich nicht schwierig.
Aber ich schäme mich jetzt gerade noch viel weniger, weil klingt ultra kompliziert.
Es
Also
ist
das.
im Spiel sehr, sehr einfach. Wir können ja mal Loom spielen. Wir haben eh seit Jahren geplant, mal Loom zu spielen als Let's Play.
Ja, dann spielst du
Was
das und ich
immer
guck blöd zu.
war eigentlich ausgemacht, dass Martin und ich das machen, weil Martin wollte das auch schon immer machen. Es ist bisher immer
Das könnt auch
daran
ihr zwei
gescheitert,
machen, dann
dass
gucke ich
es.
mir das Video an.
Ja, das ist aber dann nicht das Wahre, sondern
Da
dann
kannst du
schon
mich
sehen,
ja
wie du
nicht
dich anstellst, wie so ein
beleidigen.
Dreijähriger. Nee, es ist ein sehr schönes Spiel, Loom. Also total schöne Geschichte, coole Grafik. Es wird sogar empfohlen, die EGA-Version zu spielen, weil die insgesamt stimmiger war als die VGA-Version. Wir haben es irgendwie nie angefangen, weil es immer so ein bisschen Schwierigkeiten gab mit dem
Hast
Scum-Emulator
du nicht immer
und.
voll rumgetan, weil du die eine Version mit
Ja, das ist
CD-Ton,
nicht so
aber den
leicht, weil man hätte.
Farben und so
Ja,
haben
genau, also
willst?
die VGA-Version mit CD-Musik und am besten deutscher Sprachausgabe, die muss man sich irgendwie so selber zusammenklopfen. Wir könnten
So,
jetzt.
aber so gesehen bist du auch heute noch zu dumm, um Loom zum Laufen zu kriegen.
Naja, irgendeine Version schon, aber wenn, dann will man ja schon die genau richtige Version zum Laufen kriegen. Wer eine lame Version von Loom als Let's Play sehen will, dem können wir einen kleinen unbekannten Let's Player namens Gronkh ans Herz legen, der das vor Jahren schon
Ist
gespielt
ja auch
hat.
zu dumm, das richtige Loom zu
Ich
spielen.
glaube, der kriegt das ganz gut hin. Aber der ist nicht ganz so anspruchsvoll wie wir, was die Version angeht. Egal, vielleicht
Was,
spielen wir
hast du
eines
gesagt, dass
Tages
der
mal.
dumm ist?
Was? Gronkh? Nein.
Nein.
Hallo.
Hallo. Ja,
Da,
dann
das
musst
wäre
du
sehr
jetzt mit einem
riskant.
Spiel auspacken. Ich will nicht jeder einzige Depp sein. Welches Spiel hast du als Kind oder früher, also bis gestern, nicht gecheckt?
bisschen schwer zu erklären. Ich habe es ja in der Folge Spiele, mit denen wir sehr früh in Kontakt gekommen sind, schon angedeutet. Es gab ein Spiel auf dem C64, das ich im Hotseat-Modus mit meinem Spätzle Ingo rauf und runter gespielt habe. Und zwar ist es eine Wirtschaftssimulation aus dem Jahr 1987 und die heißt Wer mehr? Wer mehr, weil das der Nachname ist von dem niederländischen Maler Jan Vermeer, der im 17. Jahrhundert gewirkt hat. Und da geht es darum, dass man zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also ungefähr zur Zeit vom Ersten Weltkrieg, ein eher so ein landwirtschaftliche Industrie aufbaut. Gibt es
Aber
das
endet die
landwirtschaftliche
Geschichte?
Industrie? Es geht darum, du musst dich quasi für ein Land entscheiden.
Ja.
In dem Land musst du Boden oder Grundbesitz erwerben und das dann bebauen. Und
Und du dachtest immer, das heißt nicht wer mehr, sondern ver mehr, weil es
ich
darum
da
geht, seinen Besitz zu vermehren.
ich
Das ist dir
dachte, da geht
jetzt
es um
erst
ganz was anderes.
aufgefallen.
Und es hat dann die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Nein. Das Verrückte war, warum heißt dieses Spiel Wer mehr? Weil es in dem Spiel zu großen Teilen darum geht, dass du das Geld, was du erwirtschaftest, bei Auktionen für Kunstgegenstände ausgibst. Also dass du dir zum Beispiel ein Bild des Malers Vermeer ersteigerst, was dann im Wert steigt. Also es ist sehr gestrickt um diese ganze Auktionsgeschichte. Und wir haben, glaube ich, die komplette Kunsthandelkomponente von dem Spiel, und wir haben das echt viel und oft gespielt, nicht ein einziges Mal zum Gesicht gekriegt.
Aber dann seid ihr Deppen aus so einer Art und Weise, wie solche Genies halt Deppen bezeichnen. Ihr habt diese komplexe Wirtschaftssimulation durchschaut und am Ende den Kunsthandel nicht
Nein,
begriffen.
nee, aber es war, wir haben da, glaube ich, ganz viel nicht verstanden, aber irgendwie dann doch. Also, es ist ein bisschen komisch. Also, ich habe halt nie verstanden, warum das Spiel Wer mehr heißt. Und da gibt es ja diese große Komponente mit diesen Kunstauktionen, warum das Spiel auch so heißt. Und ich habe keine Ahnung, wir haben das nie gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob es da jemals ein Ziel gab, was wir komplett verpasst hatten. Es war immer nur dieses so: Ja, okay, wir starten ein neues Spiel gegeneinander. Aha. Ich habe immer einen Grund in der Nähe von Abidjan, das ist irgendwie eine Stadt an der Elfenbeinküste, genommen. Warum? Weil in den 80er Jahren, wo wir gespielt haben, da wurde in der Werbung wurden irgendwelche Nahrungsmittel immer hauptsächlich damit beworben, dass man sich besonders exotische Orte ausgesucht hat, wo die gewachsen sind. So, und dann der Kakao aus den Plantagen der Elfenbeinküste oder so. Oder hier der Käse gereift in den Hügeln des Périgord. Oder so, oder die Piemont-Kirsche, die aus dem Wasser der Sauvergne, bla bla bla, so weiter. Das klang immer alles sehr exotisch und das war alles ein Riesenschmarrn. Das heißt, immer Elfenbeinküste, immer Kakaoplantage. Und das Geile war, dass das schon gerade zu der Zeit, wo es gespielt hat, so um 1918 irgendwie, dass da so Wirtschaftsfaktoren reinkamen, die wir als Kinder überhaupt nicht verstanden
Müssen
haben.
wir ganz kurz erklären, also das Spiel hat 1918 gespielt, auch wenn Daniel so uralt wirkt, ist 1918 doch noch nicht da gewesen.
Nein, aber fast. Jedenfalls ging da auch so Sachen los wie Wirtschaftskrise irgendwie. Das heißt, man hat quasi den Kakao oder was auch immer oder Tee oder Kaffee oder Tabak angebaut und dann gab es immer so Termingeschäfte. Das heißt, du hast irgendjemandem versprochen, okay, ich liefere dir und die Menge Kakao bis zum so und so vielten und dann kriege ich von dir die Kohle. Gleichzeitig konntest du auch irgendwie fremde Währungen kaufen und die sind dann zueinander im Wert gestiegen oder gefallen und man konnte auch irgendwie Aktien kaufen und da kam immer dieser Ticker so Termingeschäft 25. April 1917 und dann plötzlich Inflation und so und alles, was du hattest, war nichts mehr wert. Und wir saßen halt irgendwie als Zehnjährige vom Computer so. Hä?
Ja, aber trotzdem
Und ich habe immer verloren.
aber im Vergleich zu mir, der jetzt gerade in der Geschichte ist, dass er nicht wusste, dass das viereckige Steinchen in das viereckige Loch gehören
Ja,
müsste.
okay.
Oh, und wir haben Inflation als Zehnjährige nicht im Begriffen, Sportsfreund.
Ja, vielleicht sind die Spätfolgen eher das Hinderliche, weil ich habe es halt auch bis heute nicht begriffen. Also ich bin jetzt knapp über 10 und ich habe bis heute Währungs- oder volkswirtschaftliche Zusammenhänge noch weniger verstanden als die Folge von vier Tönen und vier Farben zum Beispiel. Insofern
Ist ja dann doch ganz schön. Ich habe als nächstes hier auf meiner Liste
ganz,
stehen.
ganz kurz noch, ich
Ja?
muss noch einen
Entschuldigung, Bruch, ich
anbringen
wollte dich nicht unterbrechen.
zum Thema Maler des 17. Jahrhunderts. Lieber von Rembrandt gemalt als von Weinbrand gezeichnet. So, Dankeschön. Jetzt aber.
Kannst das Kalenderblatt dann noch abreißen und in die Tonne, weil dann ist es für heute erledigt. Das erste X-Wing habe ich als Kind nicht geschnallt. Und zwar diese Art und Weise, ist ja eine 3D-Raumkampfsimulation. Und ich, wie stelle ich das jetzt am besten nach mit Upsides, mit. Also pass auf, wenn das hier so rum, wenn das hier so, also mach das hier mit den Stiftdeckeln. Also wenn.
Denk dran, wir haben auch nur Hörer, ne? Also.
Also gut, wenn. Da, du hast recht, es können einige jetzt natürlich nicht sehen, dann baue ich das Modell wieder weg. Also, es geht im Raumkampf darum, wie es bei Dogfights halt so ist, dass man sich hinter das gegnerische Raumschiff klemmt und das abschießt. Dazu muss man aber natürlich halt engere Kurven fliegen und der versucht sich natürlich abzuschütteln. Und ich habe als Kind das nicht gecheckt, ja, warum mir denn die Mühe machen, dem hinterher zu fliegen? Ich kann doch auch einfach das Raumschiff auf Null stellen und dann einfach mich nur so im Raum drehen, wo der halt gerade ist und grob in diese Richtung schießen. Und dann habe ich gesehen, ja, und hier im Optionsmenü, da kann man ja auch einfach Unverwundbarkeit anmachen, da mache ich halt einfach das. Und dann habe ich eigentlich ganz X-Wing jede Mission so gespielt. Also nur wie so ein geschütztes, regungslos im Weltall steht, sich ausrichtet, um halt unverwundbar endlos TIE-Jäger abzuschießen, dann irgendwann wieder ein bisschen nach vorne fahren, bis halt irgendwie zum nächsten Missionspunkt es kam und so weiter und so fort. Und erst Jahre später gemerkt, Moment mal, so geht Raumkampf gar nicht. Und ich mich auch immer gewundert, ich krieg irgendwie nie Abzeichen und krieg nie Erfolge. Und ich glaube, das hat sich Star Wars gemerkt und hat mir das dann auch Jahre später noch bei Rogue Squadron reingedrückt, was ich dann wirklich gespielt habe, wie man es auch spielen sollte, nämlich eben nicht mit Unverwundbarkeitscheat, sondern halt richtig rumfliegen und kämpfen, um mir trotzdem nie irgendwelche Orden zu geben, selbst wenn ich einen Todesstern abgeschossen habe.
Aber ging das denn tatsächlich? Also du hast schon kapiert, dass du, weil gerade X-Wing hat ja relativ große Areale, wo man dann auch erstmal ein paar Minuten geflogen ist, zu einem Punkt, wo dann zum Beispiel Minuten später die Nibulon B-Fregatte reingebeamt ist, die man dann hat beschützen müssen. Das heißt,
Also ich
das
bin
hast du ja
schon
dann schon
wohin
kapiert.
geflogen.
Ah,
Und dann
okay.
habe ich halt einfach, wenn ich am Ort des Geschehens war, auf Null und dann halt einfach nur so irgendwo hingeguckt und halt gefeuert, wie so ein stillstehendes Geschütz. Und das hat auch natürlich die ganzen. Das ist ja fett langweilig. Also da macht ja auch kein Raumkampf irgendwie Spaß, weil der Gag ist ja gerade, sich hinter den Feind irgendwie zu setzen und die alle auszumanövrieren. Und da. Das habe ich alles nicht geschnallt. Und dann war es natürlich auch relativ schnell sehr langweilig, das Spiel. Und diese ganzen Kampagnen sind natürlich dann auch total zäh geworden, wenn man halt jeden Kampf so probiert hat. Und auch so ein Gegensternzerstörer halt bis vor diese Brücke hingeflogen und dann halt auf Null und dann halt oben diese Schildgeneratoren weggesprengt und den nächsten. Das war einfach das übel langweiligste, was es überhaupt gab. Und erst Jahre später habe ich gemerkt, aha, geht ja gar nicht so.
Ja,
Deppenkind.
schade.
Ja,
Aber
das.
andererseits hast du es ja dann genauso gespielt, wie zum Beispiel Wing Commander immer gespielt wurde, nämlich ohne jegliches Gefühl dafür, dass man sich doch im Raum bewegt, sondern man ist im Prinzip in einer mobilen, nicht mal in der mobilen, sondern in einer stationären Kapsel und dreht sich einfach nur, ohne dass man das Gefühl hat, dass man wirklich fliegt. Ich habe das auch nie beherrscht, übrigens, dieses Ausmanövrieren und die Geschwindigkeit so im Griff haben, dass ich irgendwelche Flugmanöver der Gegner dann antizipiere und mich dann irgendwie im Raum besonders clever bewege, um die Gegner zu treffen. Das kann ich. Letztes Beispiel war Elite Dangerous, wo ich schon die erste Tutorial-Mission schieß, den einen Gegner ab, da schon irgendwie 20 Minuten hingeballert habe, weil ich den einfach nicht sauber vors Fadenkreuz bekommen habe. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Und X-Wing war für damalige Zeiten oder vor allem im Vergleich zu der ähnlichen Spielen heute eine relativ komplexe Simulation. Kam ja auch von ehemaligen
Ja.
Flugsimulator-Entwicklern und da ging es schon sehr viel um. Wie schnell fliege ich denn? Wohin fliege ich denn? Wie verteile ich
Du
denn die
musst ja auch
Energie
Energie
korrekt?
verteilen,
Ja,
genau, ja.
immer
Das habe ich ja
auf.
damals auch nie berücksichtigt in
Ja, aber das ist
irgendeiner
ja gerade das
Weise.
Geile dran. Doppelschicht nach
Ja.
vorne oder dann lieber so, okay, jetzt brauche ich die Laser gerade mal nicht so dringend oder mache ich die Laser, dass die alle vier gleichzeitig oder
Ja,
dass die so
genau, oder halt
im
abwechselnd.
Zweiertakt abwechselnd oder der Vierertakt so im Kreis rum.
Ich habe das dann erst viel
Gab's,
später,
ja.
habe ich dann nochmal diese CD-Version, wo dann schon die ganzen Add-ons mit dabei waren, dann habe ich es nochmal richtig durchgespielt. Hat aber auch Spaß gemacht, aber trotzdem jahrelang völlig falsch gespielt.
Aber X-Wing war ja eh doof. TIE Fighter war ja eigentlich das richtig gute Spiel. Es stimmt aber, es stimmt tatsächlich. Es ist einfach um Welten besser. Ich habe zum Beispiel X-Wing Alliance nach dem ersten, noch in den Tutorials abgebrochen, weil ich bei einer Mission am Anfang nicht irgendwie alle Müllcontainer innerhalb der Zeit für die Goldmedaille geschafft habe. Und es war dann so frustrierend, dann konnte ich das nicht mehr weiterspielen. Und ich bin nochmal kein so ein Completionist, aber da ging es dann nicht mehr.
Was hast du
Naja.
noch als nächstes auf der Liste der Spiele, die du nicht geschnallt hast?
Ich habe allgemein bis auf eine Ausnahme nie 2D-Jump'n'Runs auch nur ansatzweise beherrscht und bin immer sehr schnell ungeduldig geworden und habe es dann an die Wand gepfeffert.
Wirklich, du ungeduldig bei einem 2D-Jump-Run? Tell me
Naja,
more.
Moment mal, also ich fand bei Rayman Legends war ich die meiste Zeit nicht so aggro, was jetzt das Spiel anging. Außerdem habe ich da
Lediglich.
ja wohl meine
Ja, stimmt. Du bist eigentlich deine Redemption hast du schon gehabt.
Redemption habe ich mit dem perfekten Run da schon geholt, aber als Kind ging es trotzdem nicht. Und da, was wir da für Spiele verpasst haben, so, es war die Zeit, da gab es Mario 1 zum Beispiel schon. Mario 2 war ja nicht so wichtig, aber es kam zum Beispiel Super Mario 3, was immer noch als vielleicht bestes Jump'n'Run ever gilt. Ich weiß bis heute nicht, ob zu Recht. Ich habe mir neulich schon mal überlegt, ob ich es mir nicht für die Virtual Console mal kaufe, um mal schau, ob ich das heute noch wahrnehmen kann, dass das wirklich so gut ist.
Aber
Aber ich kenne mich.
war das damals so was, wo du dann im Freundeskreis gehänselt wurdest oder wo man halt irgendwie ein bisschen ausgegrenzt worden ist, weil das ja dann so Jump'n'Run ist ja schon ein populäres Genre gewesen.
Nee, weil der Freundeskreis immer, also es gab nicht so viele Konsolenspiele und mit diesem Joypad abwechselnd hin und her geben, da war das dann schon in Ordnung. Und jetzt rückblickend haben wir sogar einige weit gespielt, die jetzt im Nachhinein als sehr schwere Spiele galten. Also wir haben auch Mega Man-Spiele irgendwie durchgespielt, aber es lag garantiert nicht an meiner Leistung am Joypad. Vielleicht habe ich da auch nur zugeschaut, aber ich kann mich erinnern, dass wir Donkey Kong Country zum Beispiel beide durchgespielt haben. Und das ist jetzt ja auch kein Pappenstiel.
Das wird
Also,
schon schwer.
ja, und aber gerade bei Super Mario, also Super Mario 3, das hatte da noch irgendeiner und dann haben wir es irgendwie gespielt, aber ich kann mich da nicht mehr besonders dran erinnern. Und eigentlich bei so einem berühmten Spiel hätte mehr hängen bleiben müssen. Oder Super Mario 1 auch, oder vor allem, wo ich mich mir heute noch mit Leuten immer streiten muss, Super Mario Land für ein Gameboy, das erste, halten viele für das Mario-Spiel auf dem Gameboy und ich behaupte aber nach wie vor, dass das Zweier um Welten besser ist.
Six Golden Coins.
Genau, und ich weiß nicht,
Ja.
was daran so geil ist. Es ist halt die Perspektive ganz anders, weil die Kamera so nah rangezoomt ist und Mario so riesengroß ist. Aber das zum Beispiel ist überhaupt kein Problem. Das kann ich, glaube ich, heute noch sehr, sehr gut und kann mich an alles, ich weiß gar nicht, wie oft ich das durchgespielt habe, aber es ist halt auch tatsächlich nur das eine.
Ich glaube, es
Alle
ist deswegen
anderen.
besser, weil es halt mit Wario einen super Bösewicht einfach hat.
Nein, aber
Die
es war
halt.
halt auch spielerisch ein bisschen anders. Vielleicht auch, weil das einfach irgendwie übersichtlicher war und es einfacher war. Also man musste nicht so super exakt auf so schmale Plattformen immer kommen, sondern es war relativ beherrschbar. Deswegen könnte ich auch zum Beispiel niemals ein Super Meat Boy spielen oder sowas. Da würde ich durchdrehen, glaube ich, vor Hass. Aber was soll man machen? Ich meine, man kann jetzt ja nicht alles können. Was übrigens auch so eins ist, ist Bubble Bobble, was wir auch immer im Koop gespielt haben, also mit den zwei Drachen da in den verschiedenen Leveln. Und das sind, wie viel sind es? 100 Level? Genau. Und ich glaube, wir sind nie über das, und so viel waren es gar nicht, über eins hinausgekommen. Da muss man sich immer gegenseitig nach oben bubbeln. Also man kann so diese Blasen ausspucken und der andere springt dann da drauf und kommt dann weiter nach oben. Und wenn ich der war, also ich war schon mal völlig ungeeignet, auf die Blasen zu springen und da irgendwo oben irgendwas zu reißen. Und ich war außerdem auch noch ungeeignet, die Blasen zu machen, dass der andere hochbabbeln konnte. Das heißt, wir sind immer bei irgendeinem Level, wo das recht essentiell war, dann hängen geblieben. Also,
Tragisch.
ja, es ist eigentlich komplette Unfähigkeit. Auch dann, wo es dann immer hieß, so, ja, jetzt kommt New Super Mario Bros. Für die Wii U raus und so und endlich wieder ein 2D-Mario. Ich habe mir gedacht, so, boah, haut's mir ab, was wollt ihr denn damit? Gibt's mir bitte, give mir Mario Galaxy Anytime, weil das halt irgendwie machbar war und auch Super Mario 3D World hat, der funktioniert. Aber alles, was klassisch von A nach B, links nach rechts ist, das kann ich nicht. Auch Super Mario World nicht und so. Mich hat es ja gewundert, dass es bei Rayman ging, aber da bin ich zu doof. Also,
Ich habe hier
geht
als
nicht.
nächstes auf meiner Liste stehen und ich kann nicht mal sagen, ob ich das Spiel als Vollversion hatte, ob das eine Shareware oder eine Demo war. Es wäre scheißegal gewesen, weil ich hier eh nicht weitergekommen wäre. Mist.
Ja. Mist war.
What?
Mist war
Was
lange
willst
Zeit
du
das.
von mir, Spiel? Was passiert hier überhaupt? Worum geht's hier?
Das gehört ja zum Teil des Erlebens dazu. Und ich glaube, das erhält das auch gar nicht, das Versprechen. Mist war damals, für die, die es nicht wissen, das erfolgreichste Spiel ever oder PC-Spiel.
War, bevor es die Sims gab,
Meistverkaufte
war es das meistverkaufte,
PC-Spiel.
ja.
Ein Rätselspiel, in dem man über eine kleine Insel läuft, in so Standbildern, die man so durchschalten kann und ständig irgendwelche Apparaturen bedienen muss, um dann da, also was ich, du musst so und so viele Hebel ziehen und dann geht irgendwo ein Tor auf oder eine
Also
Brücke dreht sich und solche
der
Sachen.
Appeal war halt, dass es super aussah. Also es hatte natürlich diese. Konnte man sich nicht da auch, obwohl man nur in Schritten gehen konnte, konnte man sich nicht frei umgucken oder konnte man sich immer nur in Schritten umgucken?
Ich
Bei
glaube, es
dem
gab mehrere
ersten.
Versionen. Sie haben das auf jeden Fall mal in komplett 3D auch nochmal nachgebaut, das Original als Remake. Und ich glaube, es
Nee, aber
gab
das kann es ja nicht gewesen
in der
sein.
ersten Version konnte man, glaube ich, sich in Schritten umgucken. Und dann kam, glaube ich, nochmal eine, da hatten sie dann so eine Art Morph-Effekt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht verwechsle ich es auch. Wo man die Bilder, die haben dann so einen per Wisch-Effekt, hat man dann eher mal das Gefühl gehabt, dass man sich umdreht. Aber
Ja,
vielleicht bringe ich es auch durcheinander mit
aber
Zork,
das hatte halt irgendwie
Nemesis
so
oder
total geheimnisvolle Panoramen und irgendwie sah schon interessant aus und es sah super gut aus, aber also A, überhaupt mal ein Rätsel zu finden und wenn man so ein Rätsel gefunden hat, dann zu wissen, was soll das und wozu, also bin da nie weitergekommen, das nie geschnallt. Und hab dann auch diesen, dass es so ein großer Hit ist und vor allem auch damals in den Spielezeitschriften immer so gefeiert worden ist, das habe ich nie verstanden.
Es haben aber echt viele gespielt damals und viele waren sehr begeistert und auch Leute tatsächlich, die mit Spielen sonst nicht so viel anfangen konnten. Ja, ich spiele nichts, aber Myst finde ich geil. Immer so, hä? Vielleicht war es auch gar nicht so schlimm. Also mir kommt es rückblickend ein bisschen so vor, wie wenn Leute, die es nicht spielen, über Dark Souls reden, so wie ich zum Beispiel, wo ich es mir immer unfassbar schwer vorstelle und dass es eigentlich überhaupt gar keine Chance gibt, dass man da irgendwie vorwärts kommt. Und da war es da auch so. Also ich weiß nicht, vielleicht war es gar nicht so schlimm, aber man stellt sich das immer so vor, okay, du gehst irgendwie so eine Wendeltreppe runter und bist dann unten in so einer komischen Katakombe und da ist dann da so ein Gerät mit 5 Hebeln zum Beispiel. Und dann kannst du die einzeln ziehen, so Rendergrafik, und du hast aber keine Ahnung, was die bringen. Und irgendwann, Stunden später, am anderen Ende der Insel, siehst du dann
Hat den
irgendwie,
Leuchtturm gedreht oder so oder
genau,
irgendwas,
dann,
ja.
ach so, jetzt warte mal, jetzt laufe ich nochmal komplett zurück und ziehe mal an dem einen Hebel, ah, der Leuchtturm zeigt jetzt in eine andere Richtung. Warum? Ja, dann muss ich jetzt so lange rumprobieren, bis ich da irgendeinen Zusammenhang erkenne und so. Verstehe ich auch nicht, keine Ahnung.
Arsch zu doof für. Was hast du noch? Oder soll ich nochmal weitermachen?
Eins habe ich noch, das ist allerdings, das war nicht ganz meine Doofheit, aber hatte ein bisschen damit was zu tun. Ich weiß, dass sich auch mein Spitzel Ingo damals, oh, jetzt muss ich ihn leider diskreditieren, der hatte als einer der ersten einen PC und hat zu dem PC dazu bekommen ein Spiel namens Silent Service 2. Das war eine sehr komplexe Simulation des U-Boot-Kriegs im Zweiten Weltkrieg. So, das heißt, man steuerte ein deutsches U-Boot und Microprose-Spiel, also so ein dickes Handbuch,
War das
richtig
so mit so
schwierig.
Ringdingern dran, so als Ringbuch, oder war
Kann
das
sein, ja, ich
okay?
glaube ja. Wo sogar hinten im Handbuch beschrieben war, wie man die Torpedowege auch per Geodreieck und Zirkel und Taschenrechner berechnen kann, was wir dann auch tatsächlich probiert haben und das auch wirklich
Gott.
funktioniert hat irgendwann, aber es hat eine andere Geschichte. Und der, also ich kam dann zu dem und er so, ah geil, du hast jetzt einen PC und was hast denn da? Und dann, ja, Silent Service 2. Und dann haben wir so diese Bilder auf der Packung angeschaut und das sah da schon recht beeindruckend aus. Und er so, ja, aber das sieht gar nicht so aus wie auf der Packung, weil da, das sieht zwar da voll gut aus, aber wenn du das spielst, da bist du halt immer nur so ein Strich und schießt auf andere Striche, so voll scheiße. Und ich komme damit überhaupt nicht klar. Und dann haben wir uns das ewig lang erschlossen, warum, und dann so, wie sieht es da so aus und was ist denn da los, bis wir irgendwann draufgekommen sind. Es war in der Schachtel, war eine Tastaturauflage. Es war damals bei so komplexen Simulationen noch relativ üblich, dass du so einen Kartonbogen hattest, so einen ausgestanzten, da hast du quasi so diese Dinger rausgedrückt und dann konntest du das auf eine handelsübliche Tastatur drauflegen. Und war dann quasi, hat dir gezeigt an der Tastatur, welche Taste wofür da ist. Und man musste vorher noch im Treiber die Tastatur auf Englisch stellen, weil das Spiel nur Englisch war. Und deswegen, wenn im Handbuch drin stand, ja, für Torpedo abfeuern, drücke bitte Y, dann war es aber die Z-Taste. Das heißt, man musste da schon in irgendeiner Startdatei das umschreiben und Keyboard auf US von mir aus und dann noch diese Auflage drauf und dann ewig das Handbuch studieren. Und dann war eben oben bei den F-Tasten, waren dann diese Anmerkungen so F1, Kartenansicht. Also blauer Ozean mit so einem Raster drüber und so einem weißen Strich, der das U-Boot war. Und das war dann der Knüller F3 Periskopansicht. So, und dann wir so, ja, warte mal, dann das Ding drauf und dann so, ach so, Moment mal, drück mal auf F3 und dann drückst du halt auf F3 und auf einmal verschwindet diese blaue Karte und so in totaler VGA-Farbenpracht siehst du dann zum Periskop raus und siehst so den Ozean. Also wie man sich jetzt halt, wenn man Wenn man sich jetzt halt Silent Hunter 6 vorstellt, wie das aussehen würde, so sah es halt für uns damals aus. Und der Seegang und auf einmal und am Hintergrund dann der Horizont und da kamen die Leitzüge rein, auf einmal halt, und es war halt Wahnsinn. Und auf einmal so, ah, jetzt aber. Und dann haben wir halt angefangen, uns voll reinzufuchsen und das war dann auch wieder für zwei so Steppkes eine ganz schöne Leistung, wie wir dann auf einmal dieses U-Boot beherrscht haben. So, aber anfangs halt so, ja, das ist doch voll scheiße, das Spiel. So, ich bin nur so ein weißer Strich auf so einem blauen Ding, so ein Kack, so, wer will denn sowas spielen? Naja.
Schau
Hat
gerade mal, ich
es
habe.
einem schon schwer gemacht damals ein bisschen.
Ja, aber es ist auch vor allem, also die Sprachbarriere, viele Sachen waren auf Englisch, das heißt, das hast du halt einfach nicht gecheckt. Oder es war halt dann doch recht textlastig, oder halt, man musste halt das Handbuch studieren. Heutzutage kriegst du alles in irgendwelchen Tutorials schon erklärt.
Und dann war das Handbuch am Ende auch noch auf Englisch.
Ein Spiel, was ich bis heute sehr schätze, was ich aber als Kind nicht gecheckt habe, ist das. Jetzt steht es leider hier oben, ich kann nicht aufstehen und es holen, aber ihr müsst euch einfach. Ihr könnt es ja eh nicht sehen, wenn ihr den Podcast hört. Das Batman Returns DOS Adventure. Das erwähne ich immer mal wieder, weil es ein. Das ist einfach ein Detektivspiel. Du bist als Batman unterwegs und spielst so die Filmhandlung von dem zweiten Tim Burton-Film nach und das ist auf mehrere Tage angelegt. Du kannst eben mit Point and Click mit deinem Batmobil zu unterschiedlichen Schauplätzen fahren und dann musst du da halt Hinweise mitkriegen. Und ihr merkt schon, das ganze Spiel gab es nur auf Englisch. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat man halt vielleicht ein paar Brocken Englisch irgendwie verstanden. Und deswegen war das für mich überwiegend Trial and Error, weil dieses Spielprinzip sah eben voraus, gab halt eine Uhrzeit, die halt schneller läuft als in Echtzeit, aber du musstest zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten sein, um bestimmte Ereignisse mitzukriegen. Und wenn du die verpasst hast, dann war dieser Spielstand für den Arsch. Also dann lief das die ganze Woche durch und du konntest es nicht mehr durchspielen, weil du halt den Anschlusshinweis nicht gefunden hast.
Boah, das ist echt hart.
Und da waren immer so Sachen wie, du hast halt in der Betthöhle, dann konntest du den Bettcomputer einblenden und dann gab es auf dem Bettcomputer einen Nachrichtenkanal und wenn es dann halt irgendwie hieß, heute um 20 Uhr wird der Bürgermeister feierlich am Gotham Plaza den Baum entzünden, dann musstest du halt da sein. Und das musstest du halt auch aus dem Nachrichtenbeitrag rauslesen, dass das jetzt wichtig ist. Es gab auch andere Beiträge, wo dann andere total unwichtige Sachen behandelt worden sind. Du konntest also eigentlich den ganzen Tag auch so gefakte Nachrichtensendungen gucken, die halt dich auch mit Müllinformationen versorgt haben. Und ich habe das als Kind nie gecheckt, wie das ging. Ich habe dann eigentlich immer nur den Anfang von dem Spiel immer und immer wieder gespielt, weil ganz am Anfang weißt du halt, du musst zum Gotham Plaza, weil da dieser Red Triangle Zirkus, also diese Schergen vom Pinguin irgendwie für Trouble sorgen, dann fährst du halt hin, verprügelst die. Und schon ab da wusste ich oft nicht mehr weiter, wo ich jetzt als nächstes hin soll. Okay, fangen wir mal wieder von vorne an. Und von vorne und von vorne. Ach, und einmal hauen wir den Zirkus noch auf die Fresse. Und dann reicht's für heute. Und halt erst Jahre später habe ich herausgefunden, wie man das spielt. Und vor allem habe ich herausgefunden, dass man das Spiel auch schon falsch installieren kann. Dass man nämlich die Version, die ich hatte, da waren die Disketten falsch beschriftet. Und dann kann es passieren, dass du eine Diskette nicht beim Installationsvorgang reinmachst, sondern eine andere reinmachst, dann beendet er zwar den Installationsvorgang, aber dann fehlt dir ein Spieltag. Also dann ist
Oh.
innerhalb vom Spiel ein Tag passiert dann einfach nicht. Also Pleiten, Pech und Pannen und dann war es vor allem auch so, da werde ich mich bei dem Spiel immer wieder daran erinnern, weil das hatte so Soundeffekt-Sprachfetzen, die aber nur dann richtig funktioniert haben, wenn du deine Soundkarte richtig konfiguriert hast. Und das kennt man ja heute eigentlich schon gar nicht mehr, weil da macht die Soundkarte, das stellt sich alles von selbst ein, mit dem IRQ und dem DMA und so von der Soundkarte richtig einstellen. Und dann gab es irgendwie Adlib und Soundblaster und Zeug. Und nur wenn du das richtig eingestellt hast, haben diese ganzen Soundfiles richtig funktioniert. Und ich habe das eben auch als Kind immer mit völlig kaputter Soundeinstellung gespielt. Also entweder viel zu langsam oder nur so ein Gepiepse und erst gemerkt, boah, krass, wie gut eigentlich die Musik schon in dem Spiel gewesen ist. Ich habe erst Jahre später gecheckt.
Hast du es dann jemals durchgespielt
Ich habe es dann
irgendwann?
durchgespielt. Kann man eigentlich, ist es unmöglich, ich habe es dann mit einer Komplettlösung durchgespielt. Selbst wenn du eben wirklich genau aufpasst, sind teilweise passieren da Sachen, das ist unmöglich, das auf Anfang, also auf Anhieb zu checken, wo du dahin sollst. Also. Aber ein cooles Spiel. Und ich will ja bis heute gerne wieder so ein Batman-Detektivspiel, vor allem nachdem ich jetzt Arkham VR gespielt habe, so ein VR-Detektiv-Tool-Spiel, das wäre schon geil. Aber wird es wohl nicht geben.
Ich fand, es war damals ja gar nicht unüblich, dass man gerade bei Adventures sich eine Lösung genommen hat, weil man bekam die Spiele ja sowieso umsonst und wollte dann gerade diesen Kanon, gerade so alte Sierra-Spiele und so mal aufholen. Und da war das, Da war eher die Schwierigkeit, besorgt man die Komplettlösung. Aber die hatten ja schon so einen schlechten Ruf, was das anging, dass du ständig drauf gehst und wenn du nicht im ersten Bildschirm Gegenstand mitnimmst, dann kannst du Stunden später, kannst es halt vergessen. Also dann konntest du auch nicht mehr zurück und dann war es halt immer sehr frustrierend,
Mir
wenn du das
fällt
ganze
gerade
Spiel
wieder
nochmal
was
starten
ein, wo
musstest.
du es jetzt erwähnt hast mit dem Komplettlösungen holen, weil ich habe ganz viele Spiele damals aus dem Magazin, wie ich erst auch später erfahren sollte, heißt dieses Magazin Bestseller Games. Bei unserem Freundeskreis hieß dieses Magazin immer
Besteller Games.
Besteller Games. Also das war halt so ein, ich glaube, monatlich erscheinendes Magazin mit Cover Mount, also halt mit Vollversion auf Diskette oder ich glaube sogar CD dann irgendwann. Und dann war halt immer auch die Komplettlösung dazu mit abgedruckt in dem Heft. Und das gab es dann halt irgendwie, ich weiß nicht, wie was es gekostet hat, 20 Mark oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es war relativ günstig und es waren halt dann ältere Spiele. Aber damals wusste man ja nicht, dass die alt sind, sondern das waren halt einfach Spiele. Und da war natürlich dann die Komplettlösung immer schon mit bei. Das war ganz gut. Die gute alte
Meine
Besteller-Games.
Lieblingszeitschrift, Besteller Games.
Jetzt bohrt hier gerade jemand bei mir im Haus. Bin gerade ein bisschen
Uiui.
erschrocken. Entschuldigung.
Ja. Ja, ich habe jetzt dann eigentlich auch gar nichts mehr, außer vielleicht so generell nochmal einen Globalrundumschlag. Alles, was parserbasierte Text-Adventures oder dergleichen waren. Also zum Beispiel Infocom-Spiele, die zu der Zeit, als wir damals angefangen haben, irgendwie so als absolute Adventure-Klassiker galten. Wahrscheinlich, weil die Leute, die drüber geschrieben haben, damals schon alt waren und die noch kannten. Also man sieht es ja auch bei Stay Forever immer gerne mal, wenn sie über alte Infocom-Spiele reden oder auch Legend Adventures, die auch immer hauptsächlich über Text funktioniert haben. Und du kannst halt als Zehnjähriger, als Fünftklässler und so weiter Englisch so gut nicht, dass du, selbst wenn du ungefähr begreifst, was in den Texten vor sich geht oder was dir das Spiel sagen will, dass du dann auf Texteingaben kommst, die dich dann im Spiel weiterbringen. Und die Spiele haben dann auch, wenn man Grafik-Adventures kannte wie Monkey Island oder Indiana Jones, die haben dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, die mit Lösung zu spielen, weil man ja die Grafik-Adventures gewohnt war und sich jetzt als Zehnjähriger in den humoristischen Wahnsinn von Hitchhiker's Guide to the Galaxy reinfühlen, in das Text-Adventure, das ist auch nicht so richtig geglückt. Ich weiß aber noch, wo es oberschlimm war und das war, also mein erstes PC-Spiel war ja Ultima Underworld 2, was ich selber besessen habe. Das heißt, man hatte so ein bisschen so ein Gefühl für die Ultima-Serie, also ungefähr so für das Land und für ungefähr so diesen Fantasy-Kosmos. Und dann haben wir aber Ultima 6 gespielt, bevor Ultima 7 rauskam. Die so, ah, das ist das alte Ultima und so, das müssen wir jetzt auch mal spielen. Und ich habe nie verstanden, was da passiert. Also irgendwie so diese Welt und dann so, hä, wieso sind jetzt die roten Typen da mit den Flügeln und den Hörnern, die Gargoyles, wieso sind die nett? Wieso wohnt da einer auch in dem Schloss von dem König? Das ist doch scheiße und so weiter. Das sind doch die Monster. Wie geht denn das? Und Ultima 6 lief noch nicht mit Mauseingabe oder zu großen Teilen, sondern du musstest halt viel noch per Text eingeben und konntest halt aus den Dialogen zum Beispiel immer so Stichwörter rausnehmen und die Leute dann darauf wieder ansprechen. Und die haben es überhaupt nicht kapiert. Das kann sein, dass meine Erinnerung mich da trügt, aber ich weiß, dass ich das einmal mit einem Freund von mir gespielt habe. Und ich hatte als Kind immer, ne, nicht immer, aber ab und zu so relativ schwere Migräneanfälle, die sich dadurch angekündigt haben, dass ich irgendwann nicht mehr gescheit sehen konnte. Also wenn sich das Gesichtsfeld so einschränkt und du kannst nur noch so einen ganz kleinen Fetzen von, also du siehst zwar schon, dass da alles Mögliche ist und du weißt auch, was es ist, aber du kannst zum Beispiel nicht mehr richtig lesen, sondern kannst immer nur irgendwie ein paar Buchstaben als solche erkennen und sogar das ist noch anstrengend. Und dann hatte ich auch noch ab und zu Sprachstörungen. Und ich weiß, dass wir damals einmal
Holy shit.
eine der ersten Sessions Ultima 6 gespielt haben und ich frage mich bis heute, was mein Spätzle da damals sich gedacht haben muss, wenn ich auf einmal vor dem Monitor gesessen bin und so, hey, ich kann das nicht mehr lesen. Und dann konnte ich aber nicht mehr sagen, dass ich es nicht mehr lesen konnte, sondern nur so,
Holy shit!
ja, und das vermischt sich gerade ein bisschen mit der generellen Erinnerung an Ultima 6, nämlich dass es ein Spiel war, was ich nicht so ganz mehr begriffen habe
Ein Spiel,
damals.
das sich zu einem lallenden Zombie gemacht hat.
Ja. Und trotzdem war es super.
Ja,
Also
schön.
vor allem den Nachfolger dann. Aber ja.
Ich dachte, ich
Komischerweise,
wäre.
eine ganz kurz eine Sache vielleicht noch. Ich habe letztens mal, weil wir letztens auch über Space Quest 3 zum Beispiel geredet haben, also dieses, oh, dann hat man die Sierra Graphic Adventures gespielt und dann, ja, dann spielen wir die anderen Teile der Serie auch noch. Und dann so, ja, da haben wir ganze Nachmittage und dann kannten wir den Lösungsweg schon und dann spielst du nochmal Space Quest 3, was ja auch noch Texteingabe hat. Also bist du rumgelaufen, aber hast da trotzdem so Open Door und so Sachen halt selber eingeben müssen. Und da habe ich letztens mal so ein Walkthrough gesehen im Netz. Ja, das Spiel dauert halt, wenn du weißt, was du tun musst, eine Stunde. Und so, ah ja, okay, klar, Schulkinder haben viel Zeit, aber es war, wenn ein Spiel durchspielen hat damals, wenn man wusste, wie es geht, dann doch nicht so lange gedauert.
Ich habe auf meiner Liste noch ein paar Sachen, aber ich würde es ein bisschen abkürzen, weil die meisten gar nicht so spannend sind. Zum Beispiel, ich bin ein Kind, das mit Street Fighter sozialisiert worden ist, weswegen ich mit Mortal Kombat nie den Anschluss bekommen habe. Und ich war immer der Trottel, der keinen einzigen Fatality bei Mortal Kombat konnte. Und wenn man halt irgendwie dann bei den coolen Kids Mortal Kombat mitspielen durfte, das mach mal, ich kann bis heute keinen einzigen Fatality in Mortal Kombat.
Ich konnte die schon, aber das ist doch nicht
Boah.
so schwer. Also
Ja, aber.
damals waren die ja noch beherrschbar. Das war noch nicht so eine 28-Move-fordernde
Ich dachte schon, dass es
Combo.
tak, 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 und dann irgendwas mit Block, Block
Nö.
und sonst irgendwie.
Das war bei Mortal Kombat machbar. Das habe sogar ich hingekriegt. Also nicht
Also ein
böse
richtiger
Scheiße.
Fatality, wo dann auch
Ja,
irgendwie
ja.
so hinterher Fatality dasteht und nicht nur hingehen und einen Uppercut machen und hoffen, dass der Kopf
Nee, nee, das
abreißt.
war schon, die hat man ja auch extra ein bisschen geübt damals, aber es war ja auch noch nicht so komplex. Damals gab es ja bei Street Fighter 2 ja auch nur zwei Special Moves oder drei pro Figur.
Da wollte man dann schon gar nicht mehr gewinnen, weil man sich nicht die Blöße geben wollte, dann keinen Fatality landen zu können. Und dann ein Spiel, das mich, ich habe die Geschichte schon mal an anderer Stelle erzählt, als Heranwachsender beschäftigt hat, nämlich den N64 Klassiker Blast Corps oder wie ich gesagt habe, Blast Corps, in dem es darum geht, einen lächerlich langsam fahrenden Gefahrenguttransporter, der irgendwie, was hat er drauf, Brennstäbe oder Atombomben oder irgendwas hat er geladen und du bist so ein kleines Manschgal, das der Vogelperspektive, das rumläuft und in unterschiedliche so Abrissanlagen rein muss und du musst halt diesen langsam fahrenden Gefahrenguttransporter den Weg ebnen. Und das wird halt immer schwieriger und am Anfang hat man halt nur so mit einer Abrissbirne ein Haus weg oder mit einer Planierraupe halt irgendwie so Bäume wegfahren. Und das Level, an dem besagtes Ereignis passierte, war so, und das ist eigentlich ein schöner Brückenschluss, weil wir wieder zurückkommen zu diesem Kleinkind-Spielzeug mit den Formen in die richtigen Löcher reinstecken. Man muss mit einem Motorrad, das Raketenwerfer links und rechts dran hat, aus dem Asphalt herausgestanzte Vierecke, Kreise und so Halbmondförmchen durch Raketenbeschuss so beschießen, dass die eben richtig in diesen Asphalt reinkullern, während dieser Gefahrenguttransporter auf den Asphalt mit diesen Löchern zufährt. Und du musst diese Einzelteile aus dem ganzen Level irgendwo zusammensuchen und dann teilweise mit dem Kran und mit so einem Roboter irgendwie über andere Hindernisse bringen. Und die ganze Zeit fährt halt in Zeitlupe dieses Ding auf das Hindernis zu. Und ich habe das halt 1.017.000 Mal probiert und irgendwann war es dann so, dass dieses letzte Stück durch Raketenbeschuss von mir in dieses Loch bugsiert worden ist und durch einen Bug hat es dann angefangen, in dem Loch, was man ja heute auch noch in Spielen kennt, so zu vibrieren. Also ein Clipping-Fehler halt. Ich dachte mir schon,
Mein Schuss
Alter.
hält.
Ich dachte mir halt damals schon, wenn jetzt diese Mission wieder schief geht wegen diesem scheiß Clipping-Fehler, und natürlich ist die Mission schief gegangen, und ich ist halt draufgefahren und sofort explodiert und es war halt die ganze Vorarbeit für den Arsch. Ich bin dann aufgestanden, habe das Modul aus dem Spiel gezogen, also aus der Konsole gezogen. Das ging ja beim N64, den musst du ja nicht ausmachen, du konntest es einfach rausziehen und hast es aus dem Fenster geschmissen, also durchs Fenster geschmissen. Und hab den Anschiss meines Lebens bekommen dafür. Weil so als Heranwachsender, der dann so Aggressionen beim Computerspielen kriegt, das war auch nicht so gut.
Aber
Ja,
da
und ich
warst du ja
hab's.
dann nicht wirklich zu dumm, sondern da war der Clipping-Fehler dann schuld. Du warst halt zu dumm, dich zu beherrschen. Aber es muss auch
Ja.
mal sein.
Ja, aber es ist ja auch eine Form von Dummheit.
Das Tragische ist eigentlich beim Vorgespräch oder jetzt auch schon, finde ich, dass ich eher heute viel zu dumm bin für die meisten Spiele. Vor allem für die viel gespielt werden. Kennst du
So
das?
MOBAs und sowas.
Also früher, wenn du so überlegst, so ja, okay, das hat man dann. Also für viele Sachen war man eigentlich noch gar nicht im richtigen Alter, dass man es hätte verstehen können. Aber heutzutage, ich bin zu dumm für MOBAs, ich bin zu dumm für 3D, also für Multiplayer-Shooter, ich bin zu dumm für FIFA Ultimate Team. Also alles, was da draußen Geld macht, bin ich zu blöd für. Und alles,
Ja.
wofür ich noch intelligent genug bin, ich bin sogar zu dumm, irgendwie mich richtig zu skillen in dem Rollenspiel heutzutage. Also lauter so Zeug. Und ich will mich da auch gar nicht reinfuchsen. Das ist schwierig.
Ja, das ist halt auch wieder so ein,
Vielleicht ist es schon
also
die Altersdemenz.
wenn man mit dem Spielen anfängt, ist man zu blöd, dann kommt so eine Kurve der Kompetenz und dann am Ende aus dem Weg nach draußen ist man dann wieder dumm.
Das ist auch eine schöne Parabel auf das Leben. Und wir haben gleichzeitig den neuen GameTube-Move erfunden.
Ja. MC Hammer. Ja, ich glaube, das waren genug dumme, peinliche Geständnisse über Spiele, für die wir zu blöd waren. Uns interessiert aber natürlich, für welche Spiele ihr zu blöd wart und vielleicht auch immer noch seid. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.